Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Wir haben uns gedacht gehabt, nachdem wir in Corona-Zeiten, also wir trauen uns zumindest nicht groß raus, das höchste der Gefühle wird sein, dass wir ein Familiengrab im Badischen besuchen werden in diesem Sommer, weil wir uns tatsächlich nicht sehr viel mehr trauen, weil wir sehr zurückhaltend sind und weil wir das große Privileg haben und uns da wirklich ja dafür auch sehr dankbar sind, dass wir eine Terrasse haben, wo wir uns raussetzen können, und wir haben Gott sei Dank nicht das Gefühl des Eingesperrtseins. Auf der anderen Seite, in der Zeit des Lockdowns waren wir dann wirklich ganz brav und haben das Haus gar nicht verlassen, und da ist es uns dann, uns ist nicht die Decke auf den Kopf gefallen, aber wir waren nahe dran, und ich habe dann gemerkt, wie wir den ersten Ausflug wieder gemacht haben, wie gut das dann tut, allein aus der Stadt rauszukommen und die Weite der Landschaft zu sehen und zu sehen, das ist für mich immer ganz wichtig, es gibt die Berge noch, die sind nicht abhanden gekommen, und insofern haben wir uns gedacht, ja, also dem Ludwig II. Ist es ja letztlich ganz, ganz ähnlich gegangen. Der ist aus anderen Gründen nicht wirklich rausgekommen. Der hatte auch noch das Problem, dass er ganz ungern in der Stadt war. Und er ist aber gereist in seinen Träumen, in seinen Fantasien, in seinen Vorstellungen. Und ich bin erst ganz spät auf einen Punkt gekommen, auf eine Art des virtuellen Reisens, von der ich lange nichts wusste. Ich habe irgendwann einmal gelesen in einem Buch, das über den Politiker quasi Ludwig II. Erschienen ist, dass er, nachdem 1870, 71 dann schon ziemlich klar war, dass die Möglichkeiten eines Königs von Bayern noch mal eingeschränkter sind, als es eh schon bei einer konstitutionellen Monarchie ist, dass er da so entrüstet war letztlich und dass er so ja niedergeschlagen war und so depressiv war, dass er sich überlegt hat, Bayern zu verlassen. Also nicht nur in die Berge zu fahren, nach Paris zu fahren, sich eine Wohnung in Paris zu kaufen, nach New York zu fahren, keine Ahnung, was man heute macht, oder wie der Christian Ude sich ein Haus zu kaufen, auf wo hat er es?
In der Toskana auf jeden Fall.
Nein, auf einer griechischen Insel. Griechenland, ist es Mykonos oder sowas? Also ich krieg's gar nicht mehr hin. Aber wo ich mir auch gedacht habe, also aber der kehrt ja immer wieder zurück. Nein, Ludwig II. Hat wirklich vorgehabt, nie wieder zurückzukehren. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich das eigentlich gar nicht fassen können. Und ich war dann öfters im geheimen Hausarchiv und habe dann da auch mit dem dortigen Leiter gesprochen, mit dem Herrn Immler, hat er gesagt, doch, also die Unterlagen, die haben wir da, die hat außer dem Christoph Botzenhardt, der über den Ludwig als Politiker geschrieben hat und wo ich diese Stelle auch entdeckt hatte, hat dann noch kaum jemand drüber gearbeitet, aber Sie können einen Antrag stellen, wenn dem stattgegeben wird, kann ich Ihnen die entsprechenden Akten vorlegen. Und das hat er dann tatsächlich gemacht und ich war ziemlich verblüfft. Ich bin davon ausgegangen, naja, das ist halt so ein Stoß mit Unterlagen. Es kam, also überspitzt gesagt, ein ganzer Wagen voller Akten, wo ich mir gedacht habe, Gottes Willen, das kriege ich ja gar nicht gebacken. Aber ich habe einen Teil davon ausgewertet und ich habe verschiedene Dinge dort gelesen, wo ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich völlig unglaublich. Das ist ja doch toll, wenn ich das publizieren kann, dann sollte ich das auch tun. Und wir haben also eine Passage in unserem Buch drin über diesen virtuellen Eskapismus, würde ich jetzt mal sagen, weil es war ja kein tatsächlicher. Er ist, wie wir wissen, hier geblieben. Er hat Bayern nicht verkauft, er hat es nicht eingetauscht. Er ist König von Bayern geblieben bis zum bitteren Ende. Aber es wirft halt doch über diese Akten diese Akten geben einen sehr, sehr kuriosen Einblick in einen Traum, von dem ich den Eindruck habe, oder anders gesagt, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, hat er wirklich geglaubt, dass der sich erfüllen lässt? Oder ist er da einfach diesen Fantasien so nachgehangen und war er da so wie heute National Geographic oder Geo, war der da so ein Leser, der im Grunde genommen solche Berichte einfach gerne lesen wollte, um sich dann vor Augen zu führen oder sich vorzustellen, dass er dann in diesen Ländern tatsächlich lebt? Also ich weiß es nicht, was ihn da tatsächlich geritten hat. Tatsache ist, das waren Berichte, die er gelesen hat, im Grunde genommen wie Reiseberichte. Und was auch bekannt ist, er hatte eine sehr gut wohlsortierte Bibliothek, mit ganz unterschiedlichen Genres, und Reiseberichte haben da drin eine große Rolle gespielt. Und was mich dann auch verblüfft hat, weil ich mir gedacht habe, naja, also der wird gerne nach Frankreich gefahren sein. Vielleicht hat er sich dann auch besonders viele Reiseberichte über Frankreich kommen lassen oder hat er sich solche gekauft. Nein, da sind auch Reiseberichte über Indien drinnen. Und er berichtet dann irgendwann einmal auch selber, ich glaube, es ist einen Brief, Indien ist das Land meiner Sehnsucht. Wer hätte das gedacht? Der Märchenkönig träumte von Indien. Und er schreibt dann auch an einer anderen Stelle, da geht's um Hohenschwangau und es geht um diesen schönen Schlossgarten in Hohenschwangau, der ja tatsächlich mit dem Löwenbrunnen sowas leicht Orientalisches hat, mit dieser Nachbildung des Löwenbrunnens aus der Alhambra. Und ich hatte da, ja, also wenn man da hinkommt und dann das Land dazu sieht, das ist ja für mich erstmal ein merkwürdiger Gegensatz gewesen. Und der Ludwig schreibt, nein, also Onkel Waldemar, das ist ein Onkel mütterlicherseits gewesen, der war schon in Indien und der sagt in Hohenschwangau, das schaut ja genauso aus wie in Indien. Also liegt ja auch auf der Hand für uns alle. Also ich fand das sehr, sehr kurios. Also er hat wirklich von der Welt geträumt und da haben wir eine kleine Passage ausgesucht, die dieses Thema aufgreift und es geht also um ja die Monate eigentlich jetzt schon nach dem Deutsch-Französischen Krieg, und der Deutsch-Französische Krieg 1870-71 hat ja letztlich damit geendet, dass Deutschland dann plötzlich einen Kaiser hatte und dass Ludwig II. Als der Fürst des größten Landes nach Preußen dem Preußenkönig quasi die Regierung als Kaiser angetragen hat. Ein Akt des Pragmatismus. Ludwig II. Hat es sicher nicht freiwillig gemacht und er hat furchtbar drunter gelitten, weil natürlich auch klar war, dass mit dem Akt der Reichsgründung Souveränitätsrechte verloren gehen würden. Er hat ziemlich gekämpft und er hat es hingekriegt, dass Bayern so viele Souveränitätsrechte behalten konnte wie kein anderes Land im Deutschen Reich ab 1871. Aber für ihn muss das eine große Demütigung gewesen sein. Und er hat es gemacht einfach aus pragmatischen Gründen. Letztlich haben die Preußen gedroht, also wenn du da nicht mitmachst, dann schicken wir dir die Truppen, unsere Truppen auf den Hals. Und die bayerische Armee war so, wie schon in die ganzen Jahrhunderte zuvor, so schlecht ausgerüstet, dass die genau wussten, also auf sowas kann man sich überhaupt nicht einlassen, das wäre unser völliger Untergang. Also er hat einen Schritt getan, den er von sich aus nie hätte tun wollen. Einen Schritt, ich glaube, ich weiß nicht, ob er es bereut hat. Ich glaube, er hat einfach eingesehen, er hatte keine Chance. Aber letztlich ist da sein Anteil an der Reichsgründung kein Freiwilliger gewesen. Und da setzt unser Bericht an. Die Politik, also jetzt nach dieser Reichsgründung und die Politik als ein König, der nochmal etwas eingeschränkter ist, die Politik wurde ihm jetzt endgültig
ein furchtbarer Beruf.
Die Amtsgeschäfte bezeichnete er immer häufiger als
Staatsfadäsen, das sind Albernheiten.
Am meisten aber störte ihn, dass er als bayerischer König nicht mehr sein eigener Herr war, sondern quasi Wilhelm I., seinem preußischen Onkel, unterstand.
Ich sage nichts von dem unseligen Kaisertum, das allen richtig denkenden deutschen Fürsten ein Greuel sein muss und das leider nicht fernzuhalten war. Fort, fort von diesen unseligen politischen und moralischen Foltern!
Dieses
Fort
meinte Ludwig II. Vermutlich sogar wörtlich. So schreibt Gottfried von Böhm. Gottfried von Böhm ist ein Zeitgenosse von Ludwig II. Gewesen. Der war der gleiche Jahrgang, 1845. Und der Gottfried von Böhm hat Ludwig II. Persönlich kennengelernt. Der Gottfried von Böhm war, man würde heute sagen, ein Regierungsbeamter von Ludwig II. Der war im Ministerium des Königlichen Hauses und des Äußeren. Also der hatte einen Einblick in die Regierungstätigkeit Ludwigs II. Der ist ihm gelegentlich mal begegnet. Und der Gottfried von Böhm hat insofern auch eine kuriose Rolle dann noch gespielt. Wir kennen alle diese Separatvorstellungen, die sich der Ludwig II. Aufführen hat lassen, im Küwiye-Theater oder im Nationaltheater. Und der Gottfried von Böhm, der galt als auch ein Feld-, Wald- und Wiesenschriftsteller. Und der Ludwig II. Hat öfters mal, wenn er auf irgendeinen Text gestoßen ist, gefragt, gibt's denn das als Oper, als Theaterstück in irgendeiner Form, als Bühnenwerk? Und dann wurde ihm so und so oft gesagt, nein, aber ich will das haben. Und dann hätte auch der Herr Gottfried von Böhm mal irgendeines dieser Stücke oder einen dieser Texte zu einem Stück machen sollen. Das ist aus irgendeinem Grund nicht so weit gekommen, aber er war also tatsächlich sehr nah am König dran. Und von daher habe ich den Eindruck, er hat dann, der Gottfried von Böhm, die erste Biografie geschrieben über Ludwig II., die man wahrscheinlich wissenschaftlich nennen kann. Und der Gottfried von Böhm hatte dann auch noch einen besonderen Vorteil. Später noch ist er letztlich das geworden, was wir heute als Chef des Geheimen Hausarchivs bezeichnen würden. Also er hat auch über die Akten Einblick in das Treiben des Königs dann später gewonnen. Und dieser Gottfried von Böhm schreibt:
Hofsekretär Düfflip erzählte mir oft, dass die Ereignisse der Jahre 1870-71 und die dadurch herbeigeführte Beeinträchtigung der bayerischen Selbstständigkeit dem König alle Lust zur Regierung geraubt hätten und dass er lange mit dem Gedanken umgegangen sei, abzudanken und auszuwandern. Ludwig II. Hoffte, für eine eventuelle Abdankung, und zwar zugunsten Preußens oder des Reiches, eine Summe von etwa 30 Millionen Gulden, das sind so rund 500 Millionen Euro, zu erzielen und gedachte, mit diesem Betrage seiner Leidenschaft für Bauten frönen zu können. Dem König war zuerst das märchenhafte Land Indien vorgeschwebt.
Tatsächlich empfing Ludwig II. Bereits im Oktober 1871 den weltläufigen Rechtshistoriker Franz von Löher. Der damalige Direktor des Bayerischen Allgemeinen Reichsarchivs, seit 1855 auch Professor für Länder- und Völkerkunde, erhielt laut Gottfried von Böhm den Auftrag,
ferne Landschaften von stiller, erhabener Schönheit zu bezeichnen, wo der König sich ein Schloss bauen und kürzere oder längere Zeit wohnen könne.
1873 bereiste Löher zu diesem Zweck die Kanarischen und die griechischen Inseln, 1875 Zypern und Kreta. Also tolle Dienstreisen, würde man sagen.
Auch betreffs der Krim musste er Erkundigungen einziehen.
Das schreibt der Christoph Botzenhardt, den ich vorhin schon genannt habe. Der ist derzeit, wenn ich richtig informiert bin, dritter Bürgermeister in Bad Tölz, aber eigentlich ein promovierter Historiker. Und der hat eben 2004 in seinem Buch oder in seiner Dissertation über Ludwig II. Und seine Politik als einer der ersten darauf hingewiesen, dass Ludwig für sein
Zukunftsreich
sogar eine Verfassung hat ausarbeiten lassen. Und da habe ich aber dann mit dem Gerhard Immler geredet, mit dem Direktor des Geheimen Hausarchivs. Und der hat gemeint, naja, also dieser Verfassungsentwurf, der muss dann sicher doch eher als Kuriosum gelten, denn er listet vor allem wohl nach dem Vorbild Ludwigs des 14. und in französischer Sprache diverse Hofämter auf, regelt aber mitnichten das gesellschaftliche Miteinander, wie man es von einer Verfassung erwarten würde. Außerdem liegen im Geheimen Hausarchiv Akten, aus denen hervorgeht, dass Ludwig II. Sein Auswanderungsprojekt bis mindestens 1884 verfolgt hat. Das sind 13 Jahre. Also von 1871 bis 1884, das ist eine lange Zeit. Und wenn das alles stimmt, und da deutet da Verschiedenes darauf hin, dann klopfte Löher,
der Privatkolumbus seiner Majestät König Ludwigs II.,
neben den Kanarischen und griechischen Inseln auch so ferne Territorien auf ihre
Tauglichkeit
ab wie die Inseln. San Ambrosio, San Feliz oder den Juan Fernandez Archipel vor Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivien und die Gegend um die ecuadorianische Hauptstadt Quito, die Fidschi, Samoa und Sandwich-Inseln, Tahiti und Tonga, La Réunion im Indischen Ozean, die Philippinen, die persische Provinz Mazandaran, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, im heutigen Iran und Somalia am Horn von Afrika. Alles das anstelle von Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee, München. Für eine Ansiedlung besonders geeignet schien Löhe der Hindukusch. Ein Gebirge in Zentralasien, das größtenteils in Afghanistan liegt und über 7000 Meter hohe Gipfel hat, die sich bereits auf pakistanischem Boden erheben.
Der die westliche Fortsetzung des Himalaya bildende Hindu-Ku öffnet sich gegen Süden in Tälern und senkt sich zum Indus in Terrassen, welche die Natur Kaschmirs besitzen, das nicht mit Unrecht als das herrlichste Land der Welt gilt.
Das schreibt der Löhr in seiner Empfehlung für Ludwig II.
Die Vorberge des Hindu-Ku haben Ähnlichkeit mit den lieblichsten Alpengeländen.
Das schaut im Grunde genommen dort so aus wie in Oberbayern. Also von daher will er ihm eigentlich das schmackhaft machen und sagen, also da kannst du auch hinfahren, das schaut aus wie bei uns.
Trefflicher, weltberühmter Wein gedeiht dort. Aprikosen, Äpfel, Mandeln und zahlreiche andere Früchte wachsen wild. Der gegen Kabul sich ausbreitende Talkessel ist eine Wiesen- und Gartenlandschaft, deren Blütenschnee im Frühling, deren Fruchtreichtum im Sommer und Herbst von alters her mit Begeisterung gepriesen wurde. Was könnte bei einer solchen Lage aus den zwei der Einwohnerschaft nach jetzt schon bedeutenden Städten Kabul und Herat unter einer geordneten Regierung werden?
Unter einer geordneten Regierung des ehemaligen Königs von Bayern, wohlgemerkt.
Gegenwärtig fehlt eigentlich jede Regierung. Die Engländer, welche im Augenblick Kabul besetzt halten, sind bezüglich des künftigen Regenten des herrlichen Landes in Verlegenheit. Am Hindu-Ku und dessen westlicher Fortsetzung stoßen die beiden rivalisierenden Riesenreiche Russland und England zusammen. Es liegt daher im Interesse des Weltfriedens, dass der beide Kolosse trennende Wall, das Hindu-Ku-Gebirge, in neutralen Händen sich befinde, dass dort im Herzen Asiens eine nach beiden Seiten unabhängige Regierung etabliert werde. Unter einer solchen Regierung müssten jene von der Natur so gesegneten Lande einer glänzenden Zukunft entgegensehen. England, das gegenwärtig die faktische Herrschaft über das Land hat, würde zur Errichtung eines seinen Interessen nicht feindlichen Thrones bereitwillig die Hand bieten, da es nicht Eroberung, sondern nur die Sicherung Indiens anstrebt.
Also eine ganz merkwürdige Welt, und der Herr Löhr hat wohl offenbar wirklich sondiert, wie die politische Situation so ist, und er hat rausgekriegt, also ich übersetze das jetzt mal, ein bayerischer König wäre sowas von unbekannt und sowas von ungefährlich, dass man den da wunderbar hineinsetzen könnte. Bayern würde da nie irgendwelche Versuche machen, als bei den Weltmächten mitspielen zu wollen oder irgendwie dazwischen funken zu wollen. Aber der könnte das vielleicht befrieden und dann wären alle damit glücklich. Also so ähnlich wie in Griechenland, wo das ja auch schon mal war, dass ein bayerischer Prinz König geworden ist, weil man sich am ehesten auf ihn einigen konnte, weil man den Eindruck hat, ja, die Wittelsbacher, die tun uns allen nichts und die werden letztlich natürlich auch nach unserer Pfeife tanzen. Das hat sich ja auch beim Otto damals eine Rolle gespielt. Ja, also insofern eine sehr kuriose Sache, und der Herr Löhr hat nicht nur über Afghanistan als ein mögliches Ziel von Ludwigs Auswanderungsplänen nachgedacht, sondern auch über Ägypten. Also, falls der König mit Afghanistan jetzt keinen nicht warm wird, vielleicht probieren wir es mal in Ägypten. Und der Löhr schreibt an den Ludwig:
Es dürfte kein Land der Erde geben, das interessanter wäre und zugleich für eventuelle Erwerbung der Herrschaft günstigere Chancen böte. Ägypten, welches die Alten schon Wunderland nannten, ist durch seine Geschichte, die erhaltenen unvergleichlichen Denkmäler und seine Naturbeschaffenheit gleich bedeutungsvoll. Die 67-jährige Regierung Ramses II., des Großen, mit ihren gewaltigen monumentalen Schöpfungen, könnte mit der Regierungszeit Ludwigs XIV. Verglichen werden. Die Werke der altägyptischen Kunst zeichnen sich durch titanische Großartigkeit aus. mit den Pyramiden und der Sphinx von Memphis, den Tempeln und Königspalästen von Theben, mit den in den Felsen gemeißelten Kolossalbildern von Ipsambul, gemeint ist Abu Simbel, lässt sich nichts in der Welt vergleichen. Ägypten bedarf, um zu geordneten Zuständen zu kommen, eines Regenten, der von der Hohen Pforte, also von der osmanischen Regierung in Konstantinopel, der von dieser Hohen Pforte unabhängig ist, aber auch nicht den regierenden Häusern der Großmächte angehört. Es ist kein Zweifel, dass die Großmächte einer solchen Lösung zustimmen würden.
Also er macht dem Ludwig regelrecht den Mund wässrig. Und ja, aber er ist drauf eingerichtet, dass der Ludwig sagt, also Afghanistan zu weit, Ägypten, keine Ahnung, zu alt. In Europa favorisierte Löwe die Insel Rügen in der Ostsee.
Von der pommerschen Küste nur durch einen schmalen Sund getrennt. Der Charakter der Landschaft ist freilich von jenen der glücklichen Eilande des Südens grundverschieden. Im Gegensatz zur sonnigen Heiterkeit und lachenden Vegetation jener eine gewisse farblose Monotonie im ewigen Wechsel von Feld und Wald, Heide, Sumpf und Düne an sich tragen. Doch hat die Natur auf Rügen auch ihre erhabenen und lieblichen Seiten. Von dem nördlichen Punkte der Insel, dem Vorgebirge Arkana aus, hat man eine unbegrenzte Aussicht auf das Meer. In ihrer größten Erhabenheit zeigt sich die Natur Rügens auf der Halbinsel Jasmund. Sie trägt den herrlichen Buchenwald, der sich 2 Meilen lang längs des Meeres hinzieht und viele Hünengräber birgt. In diesem Walde liegt der melancholisch düstere Schwarze See. Es soll hier in germanischer Zeit ein Heiligtum der Göttin Hertha gewesen sein. Die Gegend von Gingst im Westen der Insel ist so lieblich und fruchtbar, dass sie das rügische Paradies genannt wird. Der Charakter der Bewohner spiegelt in dem ernsten und stillen Wesen, das ihm eigen ist, jenen des Landes. Allein es ist damit auch eine Geradheit und Treuherzigkeit verbunden, welche die Inselbewohner lieb gewinnen lässt.
Diese Berichte liest jetzt der Ludwig alle. Ich stelle mir das vor, er sitzt in einem Lehnstuhl auf den Säulenhäusern. Er sitzt vielleicht auch in seinem Drachenboot auf dem Säuernsee und liest sich das durch. Und das heißt wahrscheinlich, wenn er da am Säuernsee tatsächlich gewesen sein sollte, wahrscheinlich war er da nicht am Säuernsee, sondern er war auf der Insel Rügen oder er war in Ägypten oder er war in Afghanistan. Und der Herr Löhe, also da fragt man sich natürlich auch, wie ernst hat denn der das genommen, dass er da dem König jetzt alles Mögliche schmackhaft machen soll. Der hat aber zumindest insofern das Ganze ernst genommen, weil er dann auch so Ratschläge gibt, was denn der König alles bedenken sollte, falls er tatsächlich bei der Überlegung bleiben sollte, wenn er tatsächlich die Pläne weiterspinnen sollte, was er da macht. Also Löhe riet dem König, sich die Sache gut zu überlegen.
Übersiedelung in ein fremdes Land, in ungewohntes Klima, unter neue Menschen und Verhältnisse ist ein höchst gewagtes Unternehmen. Sehr häufig verbindet sich damit unsägliches Elend.
Bevor Ludwig II. Eine längere Schiffsreise antrete, sei beispielsweise zu überprüfen,
ob Neigung für Seekrankheit besteht oder nicht.
Außerdem stünden der Besitzergreifung möglicherweise Hindernisse entgegen, als da wären
Korallenriffe und Meeresströmungen, Beunruhigungen durch wildes, rohes Volk in der Nähe
oder
Fieber und Krankheiten.
Schließlich gab Löhe zu bedenken, es gebe
auf der ganzen Erde außer England, Nordfrankreich und Skandinavien kein Land, das so gesund wäre wie Deutschland.
Mit anderen Worten, soll er doch besser zu Hause bleiben. Auch der damalige Hofsekretär Ludwig von Bürkel riet dem König von der Auswanderung ab, schon allein deshalb, weil in vielen dieser Länder
die ungeheure Mehrheit der Bewohner unzivilisiert sei. Es sind entweder, wie in Südamerika, Indianer, oder wie in Afrika, Neger, oder wie in Madura auf den Philippinen und auf den Samoa-Inseln, Malaien.
Diese
Halbwilden
hätten aufgrund ihres
Mangels an Kultur
gewöhnungsbedürftige Charakterzüge, nämlich
Abwesenheit des Rechtsbegriffs, des Sinnes für Gesetzlichkeit, Geringschätzung des Eigentums, ja, Rachsucht. Es ist mir nun ein unfasslicher Gedanke, dass Eure Majestät an einer von der Weltkultur so entlegenen Küste lande, um inmitten einer halb wilden Bevölkerung an Leib und Gut bedroht die Tage zu verbringen. Ein obskurer Professor mag in einem solchen Land eine relativ sichere und behagliche Existenz finden. Bei einem fürstlichen Haupte, auf das alle Blicke gerichtet sind, ist das anders.
Tatsächlich zögerte Ludwig II. Seine Auswanderung immer weiter hinaus. Jetzt sind wir eigentlich schon
am Ende.
Jetzt sind wir am Ende, weil die nächste Welt, in die er nämlich eintauchen würde, wäre die des Theaters. Aber dann haben wir weitere 50 Seiten und die wollten wir uns und Ihnen ersparen, zumal man sie im Zweifelsfall gerne hier weiterlesen kann. Dankeschön. Dankeschön.